Ja, wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch den zweiten Petrusbrief. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Zweiter Petrus, Kapitel 3, wir lesen miteinander die Verse 10 bis 12. Und hier schreibt der Apostel Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein, in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Amen. Lasst uns beten. Groß bist du, Herr, und sehr zu fürchten. Und du bist es wert, dass wir dich ehren mit deinem heiligen Wandel und mit wahrer Gottesfurcht. Und darum bitten wir dich, Herr, dass auch jetzt, wenn wir dein Wort lesen, dass du uns das Wollen schenkst und das Vollbringen. Dass du uns füllst mit Gottesfurcht und wir einen heiligen Wandel leben, in dem wir dich erwarten. Und so leg du selbst dein Wort in unser Herz, dass es Frucht trägt. Zur Ehre deines Namens erbitten wir dies und zum Wohl deiner geliebten Gemeinde. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass der Herr nicht einem Zeitempfinden unterworfen ist wie wir. Gott ist überzeitlich. Die Zeit ist ihm unterstellt und nicht er der Zeit. In seiner Souveränität herrscht er über die Zeit und er entscheidet, wann der Tag seines Gerichts kommt. Wie Christus einmal sagte zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, da sagte er zu ihnen, Vers 7, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. So, wer entscheidet über die Zeit? Es ist der Vater, der in seiner eigenen Vollmacht festsetzt, wann etwas geschehen wird. Gott richtet sich nicht nach der Zeit. Die Zeit richtet sich nach Gott. Gott herrscht über die Zeit, wie er will. Und der Grund, haben wir erfahren letzten Sonntag, der Grund, warum er noch nicht den Tag des jüngsten Gerichts gebracht hat, warum er noch nicht erschienen ist, diese Welt zu strafen in seinem Zorn, der Grund dafür, lehrte uns Petrus, ist dieser. Gottes Langmut. Er ist Langmut uns gegenüber, den Erwählten gegenüber, all jenen gegenüber, die Buße tun sollen, um gerettet zu werden. Sag, hast du den Herrn gepriesen für diese Geduld und für diese Langmut? Hast du darüber weiter nachgedacht? Denn hätte er nicht schon 2000 Jahre gewartet in seiner Langmut, dann wärst du gar nicht erlöst. Dann würdest du gar nicht ewig leben und bei ihm sein. Welch eine Freundlichkeit, dass er schon so lange gewartet hat, auch auf dich, dass du zur Buße kommst. Willst du ihn dafür nicht preisen, ihn loben für seine Geduld? Ja, und wir haben gelernt, dass Gott darauf wartet, dass eben die Erwählten zur Buße kommen. Und so bleibt die Frage, hast du Buße getan? Zeichnet sich dein Leben dadurch aus? Innere, wahre Demütigung und Reue? über die Schuld vor Gott, aber dann auch eine äußere, sichtbare Veränderung, also eine wahre Besserung, eine Abkehr von der Sünde. Du kannst nicht sagen, dass du betrübt bist über deine Schuld, aber es bessert sich nichts. Und auch noch kannst du sagen, dass sich wirklich was bessert, wenn du innerlich nicht wirklich zerbrochen bist. Wahre Buße sieht man und erkennt man, weil es sichtbare, innige, herzliche, aufrichtige Veränderung mit sich bringt. Und dazu kommen alle wahren Christen. Er wartet, bis wir kommen zu Buße, dann wird er kommen zum Gericht oder zur Rettung. Preis und Ehre sei unserem Gott und Vater für seine Geduld, die er mit uns hat, so dass er uns langmütig zu Buße führt. Tust du Buße, wahre Buße. Nun, und wenn sich der letzte Erwählte bekehrt hat und zur wahren Buße gekommen ist, dann, haben wir gelernt, dann wird der Herr erscheinen zum Gericht. Mit anderen Worten, der Tag des Herrn kommt, lesen wir ab Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen. Wer das Alte Testament weiß, erkennt, weiß, welcher Tag hier gemeint ist. Hier in diesem Kontext ist nicht der Sabbat, der Ruhetag des Herrn gemeint, sondern der Tag des Herrn zum Gericht. Die Menschen hatten ihren Tag, ihre Zeit, die Zeit, in der sie frech und stolz und gottlos in Sünde gelebt haben, in der sie ihren sündigen Spaß hatten und unbekümmert Gott spotteten und verachteten. Sie hatten ihren Tag, doch dann wird der Tag des Herrn kommen. Ein unvorstellbar schrecklicher und fürchterlicher Tag für alle Gottlosen. Und an vielen Stellen der Heiligen Schrift wird von diesem Tag berichtet. Und eine Stelle habe ich euch öfter schon vorgelesen, und wir könnten so viele nennen. Aber ich lese euch noch einmal aus Malachi 3, Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Mit anderen Worten, er wird sie ausradieren. Das ist der Tag des Herrn, der Tag der göttlichen Heimsuchung, der Tag der Rache, der große Tag des Allmächtigen, der schreckliche Tag seines Zornes. Es ist der Tag, an dem Christus erscheinen wird zum Gericht. So lesen wir das in 2. Thessalonicher Kapitel 1. Da ist es ab Vers 7, dass bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her er erscheinen wird mit den Engeln seiner Macht, und zwar im flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchten oder nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Also der Tag, an dem Jesus Christus erscheint, wird er kommen mit Feuer, um alle Gottlosen zu strafen und auszuradieren. Und die zu retten, die an ihn glauben, und sie zu verherrlichen. Dieser Tag der Ankunft Jesu Christi wird auch der Tag des Herrn genannt. Denn wir lesen dann in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also er spricht hier von der Ankunft des Herrn Jesus und nennt es als Synonym der Tag des Herrn, der kommen soll. Also, der Tag des Herrn meint also den Tag der Ankunft Jesu Christi, entweder zum Gericht über die Gottlosen, ja, und zur Rettung für die Gläubigen. Und für die Gottlosen wird es unbeschreiblich, unvorstellbar, schrecklich sein. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 6 bei der Lösung des sechsten Siegels ab Vers 12. Und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Und der Mond, der ganze Mond, wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Winterfeigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin, wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen. Dieser Tag, der Tag des Herrn, ist der Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Der Apostel Petrus erinnert nun die Christen an diesen Tag und er erklärt ihnen noch einmal, wie dieser Tag sein wird. Und das Erste, was er über diesen Tag sagt, ist Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. Nun, das ist eine Formulierung, die wir so ähnlich an diversen Stellen finden, auch von unserem Herrn Jesus Christus selbst, zum Beispiel in Lukas 12. Da sagt er, Vers 39, dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben wurde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Oder Offenbarung Kapitel 16, der Herr spricht wieder und sagt, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man nicht seine Schande sieht. Achtung, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und auch der Apostel Paulus sagt es in 1. Thessalonicher. Da heißt es, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, also es ist etwas, was die Christen genau wussten, was ihnen gelehrt wurde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag nicht wie ein Dieb ergreife. Ja? Das sollen die Christen wissen. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht über die Menschen. Das heißt, plötzlich, unvermutet, unerwünscht, unvorbereitet, unerwartet. Dann, wenn die Leute sagen, ach, es passiert nichts, weil die Spötter auftreten und sagen, der richtende Gott ist eh nie gekommen, es wird alles beim Alten bleiben und sie können unbekümmert böse sein. Und sie sagen, Friede, kein Gericht wird über uns kommen. Und dann plötzlich, mit einem Mal, wo sie es am wenigsten erwarten, wird das Zorngericht Gottes über sie hereinbrechen und es wird sie unvorbereitet treffen und ihr Untergang wird groß sein. Dieser Tag wird kommen wie ein Dieb. Aber was passiert jetzt an diesem Tag? Was passiert bei der Ankunft Jesu Christi? Wenn er die Welt richtet, wie sieht das aus? Petrus schreibt weiter, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Was wird an diesem Tag passieren, bei der Ankunft Jesu Christi? An ihm, an diesem Tag, werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. An diesem Tag werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Überlegt ihr das. An dem Tag, an dem Christus erscheint zum Gericht, wird es ein gewaltiges Krachen von unvorstellbarer Lautstärke geben. Der Begriff Krachen meint ein ohrenbetäubender Lärm, rollendes Getöse wie Donnern, wie Dröhnen, wie Brausen, wie Scheppern und Zischen und Knirschen. Es wird einen gewaltigen, überaus mächtigen Lärm geben, so wie die Menschheit es niemals zuvor je erlebt hat. Dieses Geräusch wird jegliche Kraft einem jeglichen Menschen nehmen, wie gelähmt, ohrenbetäubend, unfassbar. Was ist das denn für ein Geräusch? Was für ein Lärm entsteht denn da? Der Lärm entsteht, weil die Himmel vergehen, sagt Petrus. Dann werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Also der Himmel, die Wolkenhimmel und Sternenhimmel, dieses sichtbare Universum, es wird vergehen. Wie wir gelesen haben in Offenbarung Kapitel 6. Die Sonne wird schwarz wie ein Heerener, sagt der Mond, wurde wie Blut, die Sterne fallen vom Himmel und der Himmel verschwand und wurde zusammengerollt wie eine Buchrolle. Also der Himmel vergeht, er wird zusammengerollt, er verschwindet. So lesen wir das auch im Psalm 102, der auch im Hebräerbrief zitiert wird. Da heißt es ab Vers 26 im Psalm 102, du hast einst die Erde gegründet und der Himmel ist deiner Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Also da wird es ein gewaltiges Krachen geben, wie keiner und sich auch nur ansatzweise vorstellen kann, wenn Gott das alles verwandelt und selbst der Himmel, wie wir ihn kennen, zusammengerollt wird, davon getragen wird wie ein altes Gewand, wenn er alles verwandelt. Nun, und nicht nur der Himmel wird vergehen. Petrus schreibt weiter, Vers 10, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst oder später sagt er, geschmolzen werden. Das Wort Elemente meint hier die Grundbausteine der Schöpfung, also woraus Himmel und Erde bestehen, die Bestandteile des Universums. Der Herr ist selbst ein verzehrendes Feuer und er wird erscheinen mit solch einer Feuersbrunst, dass alles aufgelöst wird. Alles, was existiert, wird von der Hitze seines Zorns, von seinem heiligen Grimm zerschmelzen wie Wachs. Es heißt im Psalm 97, ab Vers 1, der Herr ist König, es jauchzen die Erde, es jauchze die Erde, es sollen sich freuen die vielen Inseln. Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verzehrt seine Bedränger ringsum. Seine Blitze erleuchten die Welt. Die Erde saß und bebte. Die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Erde. Also selbst die Berge, diese Urmassive, sie zerschmelzen wie Wachs vor seinem Angesicht. Alles wird aufgelöst, denn unerträglich brennend ist sein Zorn. Achtet darauf, es heißt hier nicht, Gott löscht hier aus, es heißt, er löst auf. Also wie in einem Schmelzofen aufgelöst, um die Welt und die Himmel zu reinigen von aller Unreinheit, um die Sünde hinauszubrennen, um alle Ungerechtigkeit zu tilgen, um alles neu zu machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu gestalten aus diesem Schmelz, was er dort durch seinen Zorn hervorruft. Er kommt mit Feuer und es bildet sich sozusagen ein gewaltiger Schmelztiegel, wo alle Schlacke, alle Unreinheit beseitigt und für immer entfernt wird, sodass keine Sünde mehr Platz hat. Auch der letzte Überrest von Unreinheit verzehrt wird und das Alte wird ganz vergangen sein und Gott gestaltet alles neu. Und so schreit Petrus weiter, und die Erde und die Werke auf ihr werden im Gericht erfunden werden. Also alles wird geprüft, im Gericht Gottes erprobt. Die Erde und alle Werke auf ihr, alles wird durch das Feuer des Gerichtes Gottes gehen müssen. Alles ausnahmslos, alles wird durch das Feuer gehen. Alles Geschaffene, alle Elemente, bis ins kleinste Atom hinein. Alles wird in Gottes Feuer geläutert und geprüft. Und auch jedes Werk auf Erden. Alles, was wir getan haben auf Erden, wird geläutert werden in Gottes Feuerprobe, entweder zu unserem Verderben oder zu unserer Rettung. Nun, nimm dieses Wort zu Herzen. Denke darüber nach, was das bedeutet. Sinne darüber nach, denn es ist gewaltig. Es müsste Angst und Bange werden. Denn welche Werke haben wir getan auf dieser Welt? Alles wird vor ihm erscheinen müssen und geprüft werden. Und die Welt, wie wir sie kennen, sie wird aufgelöst werden, alles. Auch alles, was ein Mensch sich jemals aufgebaut hat. Es wird alles zerschmelzen. Und das zu begreifen, das wirklich zu glauben, ihr Lieben, das muss unser ganzes Leben verändern. Das muss dein Leben verändern, bis ins kleinste Element hinein, bis in das kleinste, den kleinsten Baustein deines Lebens hinein. Einfach alles, alle deine Werke, sie werden doch vor Gott geprüft werden in seinem Feuer. Was heißt das dann für uns? In 1. Korinther Kapitel 3, da lesen wir zwar von Gemeindebau, dass das, was wir tun in der Gemeinde, wie wir die Gemeinde bauen, geprüft wird, aber natürlich betrifft das auch alle Bereiche unseres Lebens. Hier ist die Rede von Christen, dass auch wir Christen unsere Werke durchs Feuer gehen müssen. Und da heißt es in 1. Korinther Kapitel 3, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, auf dem Fundament Jesu, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier ist die Rede von Christen, die den Gemeindebau nicht ordentlich gemacht haben. Sie werden sehen, dass alles verbrennt. Sie werden zwar noch gerettet werden, weil sie Gläubige waren, aber es wird durchs Feuer hindurchgehen. Das Feuer wird es offenbaren. Welch eine Auswirkung sollte das jetzt auf uns haben, dieses Wissen, dass alles aufgelöst werden wird, dass alle Werke auf Erden offenbart werden. Was ist die praktische Anwendung? Nun, der Apostel Petrus gibt sie uns mit. Er sagt uns, wozu das führen sollte in unserem Leben. Vers 11. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? Was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottesfurcht. In Anbetracht des kommenden Gerichts über alle Sünde, in Anbetracht der Wahrheit, dass alles im Feuer aufgelöst werden wird, was für Leute müsst ihr dann sein? Müsst ihr sein? Nicht könnt ihr sein, nicht müsstet ihr sein, müsst ihr sein. Ihr müsst es sein. Wenn ihr das doch glaubt, wenn es doch wahr ist, und es ist es. Wie müsstet ihr dann leben? Was für Leute müsstet ihr dann sein? Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottesfurcht. Ihr Lieben, dieser Punkt ist so entscheidend, so wichtig. Die rechte Endzeitlehre führt dazu, ein Ende zu machen mit der Zeit in der Sünde. Es führt dazu, dass du die Zeit in der Sünde beendest. Das ist die rechte Endzeitlehre. Ein Ende zu machen mit der Zeit in der Sünde. Dass du verstehst, du, der Herr kommt. Ich kann nicht unbekümmert meine Lebenszeit in Sünde zubringen, ohne Buße. Nein, wenn ich die Endzeitlehre recht begriffen habe, recht zu Herzen genommen habe, verstanden habe, er wird kommen, über alle Gottlosen sie zu vertilgen. Alle Sünde für immer zu verdammen und jedes Werk zu richten. Ja, wie muss ich dann leben? wenn ich diese biblische Endzeitlehre von Herzen begriffen habe. Der Tag des Herrn kommt. Er kommt mit Feuer. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottesfurcht. Ihr Lieben, das ist es, worum der Apostel Petrus kämpft. In den letzten Zügen seines Lebens richtet er noch einmal dieses Mahnmal mit diesem letzten Brief auf und ruft der Gemeinde noch einmal zu. Hört nicht auf diese falschen Christen. Geht nicht diesen breiten Weg des falschen Christentums. Hört nicht auf die Irrlehrer, die euch eine falsche Freiheit verkündigen, die meinen, sie können in ihren Sünden wandeln und müssten kein Gericht fürchten. Lasst euch nicht verführen, das Gericht kommt. Was für Menschen müsst ihr dann sein? Menschen mit einem heiligen Wandel und mit Gottesfurcht. Das ist, was wahres Christentum auszeichnet, alles andere ist Fälschung. Daran erkennst du die wahren Christen, dass sie einen heiligen Wandel haben, weil sie heilige Gottesfurcht im Herzen tragen. Ihre Lebensführung, ihr Wandel ist heilig. Das heißt, sie leben ausgesondert für den Herrn, indem sie Buße tun, sich abwenden und abkehren von ihren bösen Sünden. Und Reinigung und Heiligung suchen bei dem Herrn. Und diese Menschen erleben Veränderung, Heiligung, indem sie jetzt rein und heilig leben wollen. Oh, sie fallen in Sünde, aber sie hassen die Sünde. Sie kämpfen gegen die Sünde. Sie wollen sich treu bewahren für ihren Christus, denn ihm gehören sie. Sie wandeln heilig. Heilig dem Herrn. Und sie tun das nicht aus Tradition. Nicht, weil man ihnen einfach hinterherläuft. Nicht, weil man ihnen immer sagen muss, was sie tun. Sondern, weil sie selbst jedes Wort Gottes hören wollen. Sie wollen lernen, alles zu halten, was Christus geboten hat. Sie wollen tun, was Gottes heiliges Wort sagt. Sie wollen heilig wandeln. Und sie tun es, weil sie wahre Gottesfurcht in ihren Herzen haben. Und ich werde meine Furcht in euer Herz legen, spricht der Herr. Das ist was sie erlebt haben. Sie haben die innere, entsprechende Herzenseinstellung, dass sie den Herrn fürchten und sein Gericht. Sie zittern vor seinem Wort. Sie haben solch eine Ehrerbietung vor Gott, dass sie sich fürchten davor, gegen ihn zu sündigen. Denn sie lieben ihren Gott. Und sie haben verstanden, dass er sie liebt und dass er sein Leben hingegeben hat für sie am Kreuz. Unser Herr und Erlöser. Sie sind Menschen mit einem heiligen Wandel. Mit Gottesfurcht. Nun beschreibt dich das. Ist das eine Beschreibung in Wahrheit von deinem Leben, von deinem Lebenswandel? Kennzeichnet dich das in dieser letzten Zeit, dass du heilig wandelst und dass du deinen Gott fürchtest? Ihr Lieben, das ist das Einzige, das bestehen bleiben wird, in dem Feuer, das kommen wird. Das ist übrigens das, was uns auch der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief im Kapitel 2. Da sagt er, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt, sie vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also was bleibt und was wird untergehen? Weißt du, wer würde investieren in ein Unternehmen, von dem man schon weiß, dass es vor dem Ruin steht und bankrott gehen wird? Wer würde darin noch etwas investieren? Wer wäre so töricht? Nun, das tust du, wenn du investierst in diese Welt. Du doch nicht verstehst, dass sie untergehen wird, dass nichts davon bleibt. Nur solche, die wirklich Gottes Willen tun wollen, die heilig leben und gottesfürchtig leben im Glauben an den Herrn Jesus Christus, sie werden bleiben. Es heißt in 1. Korinther 7, dass die Gestalt dieser Welt vergehen wird. Vergehen. Wir wahren Christen leben lieber für den Herrn. Und ein Leben für den Herrn sieht nur so aus, indem wir heilig wandeln vor seinem Angesicht, denn er ist heilig, und indem wir ihn fürchten, denn er ist sehr zu fürchten. Das allein wird Bestand haben in Gottes kommendem Gericht. Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Also während die Gottlosen diesen Tag Gottes, den Tag des Herrn nicht haben wollen, ihn verdrängen, ihn ignorieren, ja behaupten, er würde gar nicht erst kommen, ist das bei uns Christen ganz anders. Wir erwarten diesen Tag und wir wollen ihn sogar beschleunigen. Obwohl der Tag so schrecklich sein wird, noch einmal fügt er hinzu, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzt werden. Er wiederholt es noch einmal. Obwohl dieser Tag so schrecklich ist, so unvorstellbar, furchtbar, so sehnen wir uns doch nach diesem Tag. Wir erwarten diesen Tag und wir wollen ihn beschleunigen. Wir sind in Erwartungshaltung, wir sehnen uns danach, wir verdrängen und verleugnen diesen Tag nicht. Wir erwarten ihn, wir können es gar nicht abwarten. Es ist unsere Hoffnung. Wir erwarten diesen Tag. Und Petrus sagt, nicht nur wir erwarten ihn, wir beschleunigen seine Ankunft. Wie kann das sein? Nun, man könnte auch übersetzen mit, ihr sehnt euch mit Eile danach, ihr lauft ihm entgegen sozusagen. Aber wir beschleunigen auch die Ankunft des Herrn, nicht indem wir den Zeitplan Gottes ändern könnten, sondern indem der Vater auf die Gebete seiner Kinder hört, die Tag und Nacht rufen, Herr, komme bald. Er kommt für uns und wir rufen, mach schnell, komm bald. Heißt es nicht am Ende der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Wir warten auf unsere Braut. Und warum kommt er denn? Warum eilt er denn? Um bei seiner Braut zu sein. Wenn es jemand beschleunigt, nur eine einzige Sache auf dieser Welt, dann ist es seine Braut. Seine Braut. Wir. Komm. Komm, Herr Jesus. Wir kommen zur Buße, wir tun Buße, möge der letzte Erwählte gerettet sein. Komm, Herr Jesus, mit unserem ganzen Leben, mit allen Elementen und Bauteilen unseres Lebens, ja mit jeder Faser unseres Seins, schreien wir, komm. Wir lieben dein Erscheinen, wir erwarten dein Kommen, wir ersehen dein Kommen, wir beschleunigen dein Kommen, indem wir flehen, komme bald. Wenn der Herr erscheint mit diesem Verzehren, mit dieser verzehrenden Feuerbrunst seines Zorns, ist dies der Tag unseres größten Glücks, der Tag unserer Freude, der Tag unserer Erlösung, wo wir unsere Häupter erheben zum Himmel, denn die Erlösung naht. Das, ihr Lieben, ist das Kennzeichen von wahren Christen. Das ist, was Christen ausmacht. Sie erwarten den Herrn. Sie bereiten sich vor. Ja, sie beschleunigen es, sie wollen alles tun, dass der Herr doch erscheinen möge. Es heißt in 1. Thessalonicher Kapitel 1 über die geretteten Thessalonicher, da heißt es ab Vers 9, ihr habt euch von euren Götzen zu Gott bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist, was wahre Christen tun, sie bekehren sich. Und jetzt schreibt Paulus noch weiter. In 1. Thessalonicher Kapitel 1. Ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und erwartet seinen Sohn aus den Himmeln, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Also was macht einen Christen aus? Er bekehrt sich, er tut wahre Buße, er glaubt an den auferstandenen Herrn Jesus Christus, er erwartet sein Kommen. Er glaubt, dieser Jesus wird mich retten vor dem kommenden Zorn. Das ist, was ein Christ ausmacht. Und Petrus' Herzenswunsch ist es nun, dass, bevor er stirbt, dass sich die Christen dieses bewusst machen und sich alle Zeit noch daran erinnern können. Lebe im Licht des kommenden Gerichts. Indem wir uns jetzt schon prüfen. Uns jetzt schon im Gebet und in seinem Wort und in der heiligen Gemeinde kommen vor seinen Augen, die wie Feuerflammen sind. Vor denen, der Herzen und Nieren prüft. Wir kommen und bekennen ihn, unsere Schuld. Wir verdecken sie nicht. Sondern wir kommen und sagen, durchforsche mich jetzt schon durch deinen Heiligen Geist. Überführe mich, züchtige mich, vergib mir. Und dann, wenn ich glaube, dass du mich rettest, doch vor dem kommenden Zorn, den ich verdiene, Herr, habe ich Sehnsucht nach dir, weil du mein Retter bist. Es kann uns dann nicht schnell genug gehen. Wir werden nicht einfach passiv rumsitzen und irgendwie einfach bloß abwarten. Wir wollen ihm entgegeneilen. Wir wollen so leben, dass es keine Schande sein wird, wenn er kommt, sondern wir ihn voller Freude mit erhobenen Hauptes entgegengehen können. Nicht, weil wir vollkommen sind, sondern weil wir wissen, dass er unser Retter ist, für den wir gelebt haben, zu seiner Ehre. Nun, wenn wir kommen zum Herrenmahl, wenn wir heute hier sind im Gottesdienst, dann lasst uns neu bedenken, was es ihm gekostet hat, dass dieses alles verzehrende Feuer, das kommen wird, das Feuer seines Zornes, uns nicht auslöschen wird, sondern dass er gekommen ist, den Zorn Gottes an unserer Stelle zu tragen, auf dass wir diesen Tag ersehnen dürfen, dass wir Vorfreude haben dürfen auf diesen Tag des Zornes Gottes, denn Christus hat schon für alles bezahlt. Und so dürfen wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so dürfen wir ihn erwarten und uns sehnen nach seiner Ankunft. Und so lasst uns doch flehen, wenn wir jetzt kommen zum Herrenmahl. Lasst uns ihn zunächst preisen dafür, dass er so gestorben ist für uns und den Zorn für uns getragen hat. Aber lasst uns doch auch neu umkehren und Buße tun, wo wir nicht solch einen heiligen Lebenswandel in Gottes Furcht hatten. Wo wir ihn nicht so erwartet und ersehnt hatten, wie wir sollten. Und lasst uns flehen um Gnade und um Kraft für ein heiliges Leben. Für einen Wandel in Gottes Furcht, dass er sich erfreut an seiner Braut und bald kommen möge. Ja, komme bald, Herr Jesus Christus. Amen, komme bald. Gepriesen sei der wunderbare Name unseres Herrn und Erlösers, unseres Retters vor dem kommenden Zorn Gottes. Amen.